NDR Info.
Zeitzeichen.
Im April 1770 stirbt die französische Tänzerin Marie-Anne de Camargo.
Demi-plié. Und grand-plié. Ja, das Tempo stimmt. Cambré zur Stange. Weit. Nicht den Arm vors Gesicht, sondern über den Kopf. Balance.
Ballettunterricht bei Inge Weber-Hinzen in Leverkusen. 15 junge Tänzerinnen legen die rechte Hand auf die Stange und spannen die Muskeln an. Unter dem kritischen Blick ihrer Lehrerin führen sie die Übungen so korrekt aus wie möglich.
Demi-plié. Weit den Arm nach vorne und den Weg der Hand verfolgen mit dem Blick. Knie ein bisschen mehr en dehors. Cambré nach außen. Achtung, Luisa, der Arm geht über dem Kopf, nicht vor dem Kopf.
Ballett, das ist Tanz und Leistungssport in einem. Wer tanzt, braucht große Kraft und äußerste Körperdisziplin. Gleichzeitig soll die Illusion von Leichtigkeit entstehen. Wer diese Kunst beherrscht, dem liegt das Publikum zu Füßen. Paris um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Die ganze Stadt jubelt einer prima Ballerina zu, die den Tanz revolutioniert hat. Marie-Anne Cupy. Auch bekannt als La Camargo. Zu ihren Bewunderern zählt der Frauenheld Giacomo Casanova.
Sie erntete stürmischen Beifall. Das ist die berühmte Camargo. Sie ist die erste Tänzerin, die Sprünge gewagt hat. Vor ihr sprangen die Tänzerinnen nie.
Auch der Schriftsteller und Philosoph Voltaire ist fasziniert von ihr.
Mademoiselle Camargo war die erste Frau, die getanzt hat wie ein Mann.
Wir fangen an. Erste Position bitte. Linke Hand zur Stange. Demi-plié, grand-plié, ein Cambré zur Stange, ein Levé und senken.
Geboren wird Marie-Anne Cupy de Camargo 1710 in Brüssel. Ihr Vater Joseph ist trotz seiner Herkunft aus spanischem Adel nur ein einfacher Musik- und Tanzlehrer. Früh erkennt er das Talent seiner Tochter. Sie ist erst 10, als er sie in Paris vortanzen lässt. Sein Plan geht auf. Marie-Anne darf an der angesehenen Académie Royale des Danses studieren. Doch das Ballett ist damals noch ein Stiefkind der Bühnenkunst.
Es gibt kein eigenes Ballett, so wie wir es heute kennen, wo einfach eine Handlung durchgetanzt wird, sondern diese Ballette sind immer in die Oper integriert oder auch ins Schauspiel.
Jelena Rothermel, Musik- und Tanzhistorikerin aus Frankfurt. Das Ballett stellt damals noch keine handelnden Charaktere dar, sondern präsentiert exotische Wesen wie ägyptische Prinzen, Faune oder Märchengestalten.
Entweder Feste werden gezeigt oder so das Wunderbare, das Magische, Feen oder Hexen, Magierinnen, die Furien tauchen da auf.
Nur langsam hatte sich das Ballett aus dem starren, höfischen Gesellschaftstanz, dem Haute Danse, gelöst und sich zu einer eigenständigen Kunstform entwickelt. Erst seit Gründung der Königlichen Tanzakademie in Paris 1661 gibt es eine Ballettausbildung. Seit dieser Zeit wird der klassische Bewegungskanon auf Französisch gelehrt.
Second, zwei halten, à derrière, second, handeln. Dann ohne Präparation, vor, seit, rückgleich. Dann Battement, passé, développé, tour d'or, double wenn es geht und Schluss.
Das Pariser Publikum liebt das Ballett. Wer Mitte des 18. Jahrhunderts die Oper oder das Theater besucht, interessiert sich aber nicht nur für das Geschehen auf der Bühne.
Es ging auch viel um Sehen und gesehen werden. Da hat man jetzt nicht immer so ganz konzentriert auf die Bühne geguckt, sondern es war eben auch wichtig, wer war da, wer war vielleicht auch nicht da, wer war mit wem zusammen im Publikum.
Besonders den Herren geht es nicht nur um das tänzerische Talent. Viele suchen sich am Abend in der Oper eine neue Gespielin aus, denn die Grenze zwischen Tänzerin und Prostituierter ist damals fließend.
Um überhaupt ihre Karriere beginnen zu können, brauchten sie eine reiche Gönnerin oder einen reichen Gönner. Und die haben das natürlich häufig ausgenutzt, diese Abhängigkeit, und da haben sich dann solche Affären entwickelt.
Auch die Camargo ist bekannt für zahlreiche Liebschaften. Kurz nach ihrem Debüt an der Pariser Oper entführt sie der Graf von Melun in sein Haus. Ihre kleine Schwester Anne-Catherine, die zum Corps de Ballet gehört, nimmt er einfach mit. Vater Joseph tobt, aber die Schwestern erklären ihm, sie seien zufrieden, fortan in seidenen Betten zu schlafen. Und bei der Verwaltung der Pariser Oper ändert man gelassen die Adresse der beiden Mädchen.
Entspannen, durchatmen, vor allen Dingen. Verringert sich die Bewegung, nicht anhalten.
Als ihre Karriere beginnt, nennt sie sich nur noch La Camargo. Das Publikum rast und tobt, wenn sie tanzt. Georges Nauvert, selbst Tänzer und Choreograf, ist ihr strengster Kritiker.
Ich sah sie tanzen. Ihre Bewunderer irrten sich, als sie sie graziös nannten. Die Natur hat ihr alles, was sie so erscheinen ließe, vorenthalten. Sie war weder schön, noch groß, noch gut gebaut. Doch besaß sie Fröhlichkeit und Brillanz. Sie war intelligent und nutzte dies, um einen lebhaften, schnellen Stil zu entwickeln, der dem Zuschauer keine Zeit ließ, sie und ihre Schwächen genauer ins Auge zu fassen.
Was die Camargo zeigt, ist sensationell. Sie will sich nicht damit begnügen, als Frau dekorativ auf der Bühne herumzustehen, während die Tänzer zeigen, was sie können.
Die Männer haben zum Beispiel immer Furien und Hexen getanzt, dann eben in Frauenkleidung. Das durften Frauen nicht tanzen. Und dafür haben die Frauen eigentlich immer die Figur der Tugend getanzt, der Grazien. Da gab es keine Männer, die das tanzen konnten.
Brav, schlicht und langweilig. So fühlt es sich an, im langen Rock am Rand zu stehen.
Frauen sollten eben nicht so viel springen, sie sollten nicht hüpfen, sie sollten mehr so am Boden bleiben, ihre Arme nicht zu hoch bewegen, zum Beispiel überhaupt nicht so viele ausladende Bewegungen machen, wohingegen die Männer dann kraftvoller beschrieben wurden, höher gesprungen sind, sehr viel virtuosere Tanzschritte auch zeigen durften und zeigen sollten.
Doch die Camargo will selbst springen. Nicht nur die einfachen Changements, bei denen die Füße sich kurz in der Luft strecken, bevor sie wieder in der engen fünften Position landen. Nicht nur die Échappées, bei denen die Füße sich breit in der zweiten Position öffnen. In der Akademie hatten sie doch ganz andere Sprünge gelernt.
Können wir zum Springen kommen? Okay? Ihr stellt euch bitte mit beiden Händen zur Stange in die fünfte Position.
Es sind die schwierigen Sprünge, die La Camargo beherrscht und zeigen will. Sprünge, die bisher den Männern vorbehalten waren. Das Entrechat-Quatre zum Beispiel. Das Zusammenschlagen und Kreuzen der Beine in der Luft.
Jetzt gehen wir ins Plié, weil wir ja Kraft zum Springen brauchen. Und beim Entrechat-Quatre springen wir senkrecht von zwei Füßen ab in die Luft, wechseln die Beine in der Luft. Der vordere Fuß geht nach hinten, dann wieder nach vorne und wir landen in derselben Position.
Nicht nur die Absätze, auch der lange Rock ist dabei hinderlich. Das ist auch den Schülerinnen der Ballettpädagogin Inge Weber-Hinzen klar.
Was hat sie gemacht?
War abgeschnitten.
Abgeschnitten, klar, damit man die Beine sehen konnte.
Nur eine ernstzunehmende Konkurrentin hat die Camargo, Marie Salé. Die war nicht an der Académie Royale des Danses ausgebildet worden, sondern in einer Schauspielertruppe, die durch England gereist war.
Und das wird dann eben auch später gesagt, dass ihre Tanzkunst sehr expressiv gewesen ist, dass sie so getanzt hat, als ob sie eigentlich spielen würde.
Das Publikum ist hin und her gerissen. Die Camargo gilt bald als die Virtuosin, die Salé als die Empfindsame. Voltaire bewundert beide, aber sein Herz gehört der Salé.
Reizend bist du, gestehe ich es doch, O Camargo. Hinreißend aber, ihr Götter, ist einzig die Salé. Dein Schritt zwar ist leicht, liebreizend aber der ihre. Neu kann man sie nennen, dich aber nur schwer zu erreichen. Und wenn Nymphen dir gleich, O Camargo, tänzeln, tanzen Grazien allein würdig einer Salé.
Die Ballettgeschichte hat sich diese Lesart zu eigen gemacht und die Legende von der erbitterten Feindschaft zwischen den beiden Tänzerinnen ausgeschmückt. Nachweisen kann man das heute jedoch nicht, selbst wenn es Aufzeichnungen von Choreografien der beiden Stars gäbe. Tanzhistorikerin Jelena Rothermel interpretiert die Quellen ganz anders.
Gleichzeitig könnte man sich auch denken, dass so eine Rivalität für die beiden gar nicht so schlecht war. Also, dass die auch damit gespielt haben um das Ganze noch ein bisschen spannender zu machen, um noch mehr Leute in die Oper reinzulocken, weil eben die beiden auch ganz oft zusammengetanzt haben. Also dann hatte man quasi die beiden Rivalen gleichzeitig auf der Bühne. Und es kann gut sein, dass sich die beiden dieses Image so ein bisschen zunutze gemacht haben.
Ein Werbetrick aus dem 18. Jahrhundert? Zuzutrauen wäre das der Camargo auf jeden Fall. Sie braucht den Rummel um ihre Person und liebt es, wenn ihre Kleiderschnitte oder Frisuren kopiert oder sogar ein Gericht nach ihr benannt wird. All das treibt auch ihren Marktwert als Mätresse in die Höhe. Einige ihrer Liebhaber sind bereit, ein halbes Vermögen an sie zu verschwenden, so wie der königliche Comte de Clermont, mit dem sie immerhin 9 Jahre zusammenbleibt, wenn sie ihm auch nicht treu ist. Ihm zuliebe verlässt die Camargo mit 26 Jahren die Bühne. Doch nach ein paar Jahren beginnt sie sich zu langweilen und kehrt zurück ins Rampenlicht, um weitere 10 Jahre erfolgreich aufzutreten.
Ein, schließ, plié, streck, zwei, das ist das Tempo. Sehr gut.
Der Maler Nicolas Lancret, Freund und Schüler Watteaus, hat die Camargo 3-mal auf die Leinwand gebannt. Wir sehen eine typische Rokoko-Dame, eng geschnürt, das Kleid mit Blumengirlanden und Rüschen besetzt. Ihre Knöchel sind frei. Die Camargo balanciert auf einem Fuß und sie lächelt schmachtend.
Das ist noch nicht mal eine Kostümskizze, sondern das ist ja wirklich ein Porträt. Es hat eine ganz andere Funktion. Das war ein Porträt für jemanden, der das in Auftrag gegeben hat, um sich das vielleicht ins Zimmer zu hängen. Da geht es nicht darum, das zu zeigen, was auf der Bühne stattgefunden hat.
Camargo oder Salé? Kunst oder Gefühl? Die Diskussion ist nie abgerissen, denn beide beschreiten neue Wege. Die Camargo verleiht der Prima Ballerina die Freiheit der Bewegung. Aus ihrem gekürzten Rock entsteht später das Tütü, jenes duftige Tüllröckchen, das die Tänzerinnen der Romantik wie feenhafte Wesen erscheinen lässt. Mit 41 Jahren verlässt die Camargo die Bühne und lebt von da an, vornehm zurückgezogen, in einem schönen Haus in der Pariser Rue Saint-Honoré inmitten einer Menagerie von Hunden und Papageien. Sie bezieht monatlich 1200 Livres, die höchste Rente, die eine Tänzerin vom französischen Staat bis dahin jemals bekommen hat. Als sie im April 1770 stirbt, gelingt ihr ein letzter dramatischer Auftritt. Auf der Trauerschleife heißt es:
Sie war ein Beispiel der Bescheidenheit, Nächstenliebe und des maßvollen Lebenswandels.
Im Zeitzeichen erinnerte Marion Gottschalk an Marie-Anne de Camargo, die im April 1770 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info.